Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo zu dieser Folge von der Bildbesprechung, heute mit meinem Gast Eberhard Schui. Danke Eberhard, dass du die Zeit hast, dass wir hier miteinander sprechen. Ist wirklich eine Ehre irgendwo für mich, dich als Kollegen von Video to Brain hier jetzt zu interviewen. Vielleicht stell dich einfach einmal kurz vor und sag, ja, wer du bist und was du so machst und seit wann du Fotograf bist.
Ja, hallo, erstmal. Ich habe zu danken dafür, dass ich hier nett interviewt werde. Hat man ja auch nicht alle Tage und von daher freue ich mich, hier dabei zu sein. Ja, zu meiner Person. Mein Name ist Eberhard Schui. Ich fotografiere seit ewigen Zeiten. Ich mittlerweile selbstständig seit 32 Jahren. Also da ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Aufgrund dieser Zeit wird eigentlich auch klar, ich gehöre noch zu der Fraktion, die damals Fotografie lernen mussten, Ausbildung machen mussten, um sich auch zu einer Meisterprüfung zugelassen zu werden, um sich selbstständig machen zu dürfen. Also von daher, da war der Weg noch so ganz klassisch vorgegeben und das hat sich zumindest mal in meinem Fall alles als ganz gut herausgestellt. Aber ich hatte auch immer Glück, tolle Leute zu haben, tolle Ausbilder zu haben, tolle Leute später zu haben, die mich weitergebracht haben, da wo ich gearbeitet habe. Also von daher, das lief alles soweit ganz gut. Ja, und spezialisiert habe ich mich auf die Produktfotografie, da ich der Meinung bin, dass es gar nicht geht, ein Fotograf zu sein, der sich auf viele Dinge konzentriert, also der People fotografiert, Hochzeiten, Porträts,
Autos, Industrie und Unterwasser und
was es alles gibt. Ja. Ich glaube, wir leben wirklich in einer Zeit, wo das nicht mehr funktioniert, wo man wirklich sehr spezialisiert, sehr perfekt und sehr gut auf seinem Gebiet sein muss. Und das geht halt nur, wenn man sich einen Bereich aussucht, auf den man sich konzentriert.
Weil du gerade gesagt hast, so in der heutigen Zeit, war das früher nicht so oder war es bei dir immer so, dass du quasi Produkte fotografieren wolltest?
Ja, das lag sicherlich ein bisschen bei mir schon dran. Ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist, aber das hat sich so sehr schnell herauskristallisiert. Aber der Fotograf war natürlich früher in der analogen Zeit ein bisschen anders aufgestellt. Ne? Da haben wir mit technischen Kameras gearbeitet, Riesendingern, 8x10 Inch, die unglaublich viel Geld damals kosteten. Da musste man die Filme selbst entwickeln und speziell entwickeln, um spezielle Effekte und Dinge zu bekommen. Man brauchte ein Labor, weil nicht unbedingt das Fachlabor alles so gemacht hat. Also da gehörte viel Wissen, viel Equipment dazu und das hat nicht einfach jeder aus Hobby mal so nebenbei angefangen und gesagt, oh, ich werde jetzt auch Fotograf, weil das, ja, man könnte böse sagen, alleine die Fachkamera war für viele Legitimation, Fotograf zu sein.
Okay.
Und da gab es ganz viele, wie heute auch noch, schlechte Fotografen, die aber überleben konnten, weil sie eine Fachkamera bedienen konnten.
Okay.
Und das ist jetzt im Digitalen weggefallen. Also ne, heute kann doch eigentlich jeder eine digitale Kamera bedienen. Das ist nicht mehr sehr viel erforderlich. Photoshop oder ein Bildbearbeitungsprogramm, ja, kriegt man auch relativ flott so weit in den Griff, dass man seine Bilder bearbeiten kann. Also die Legitimation, die Technik zu beherrschen, ist heute definitiv nicht mehr da.
Das stimmt auf jeden Fall. Was ist denn für dich die Legitimation, heutzutage ein guter Fotograf zu sein? Oder was macht es für dich aus?
Eine gute Persönlichkeit zu haben und daraus resultieren gute, persönliche, individuelle Bilder. Und alle Fotografen, die ich kenne, die gut sind, sind tolle Persönlichkeiten mit dementsprechend guten oder individuellen Bildern.
Sehr cool. Sehr cool. Was ist dein Stil oder was ist deine individuelle Note, wenn du fotografierst? Gibt's sowas?
Man sagt mir, dass es sowas gibt, ja. Ich fotografiere so, dass ich jetzt, das ist natürlich, da kann man nicht viel mit anfangen, aber ich fotografiere so, dass ich ein tolles Gefühl dabei habe, dass mir das Zeug, was ich da mache, dass mein Bauch sagt, ja, yeah, so gefällt es mir, so sieht es gut aus. Und da rückt man manchmal Stunden, bis es so ist. Und ich achte nicht drauf, meinen Stil zu erfüllen oder mein irgendetwas zu erfüllen, was mir vorgegeben ist, sondern ich achte darauf, dass ich die Dinge sehr ernst nehme, die ich fotografiere, auch Produkte, und dass ich mit einem Respekt fotografiere für die Produkte und für die, der sie hergestellt, designt, entworfen oder wie auch immer hat. Und daraus ergibt sich irgendwann irgendein bestimmter Stil. Und ich glaube, ich war der, der am überraschtesten war, oder am, ja, kann man so sagen, als mir das erste Mal jemand gesagt hat, das ist aber ein toller Stil, wie Sie fotografieren, Herr Schuri. Da wird, hä, was ist das? Das ist einfach nur so fotografiert, wie ich meine, wie man das fotografieren muss. Und dann haben das mehrere Leute gesagt, und dann habe ich gedacht, naja, könnte ja was dran sein. Und dann muss man das, glaube ich, einfach so hinnehmen. Und darf jetzt aber auch nicht versuchen, sich das zu analysieren und zu sagen, okay, jetzt fotografiere ich nur noch in meinem Stil, weil das würde dazu führen, dass man sich selbst kopiert. Und ich glaube, ganz egal, wen man kopiert, und wenn man es selber ist, der sich kopiert, das funktioniert nie. Also wirklich jedes Mal mit offenem Kopf und gutem Gefühl an die Dinge rangehen, dann wird das schon.
Also hast du jetzt nicht so das Patentrezept, wo du sagst, nach A kommt B und nach B kommt C und so arbeitest du dich quasi immer entlang, sondern fürs jeweilige Produkt suchst du dann die jeweilige Lösung.
Ja, so als Überbegriff kann man sagen, im optimalen Fall steht die Kamera immer erst ganz zum Schluss. Also bei mir wird oft der Aufbau, das Licht hingestellt, dann gucke ich, dass es schön aussieht, dass eine schöne Perspektive ergibt und dann ganz zum Schluss erst stelle ich die Kamera hin.
Okay. Also hast du den fotografischen Nullblick, also nicht Nullblick, das ist seinen fotografischen Blick, dass du es genau siehst und dann stellst du da dein Ding hin, was halt diesen Moment oder diesen Aufbau dann festhält.
So sollte es im besten Fall sein. Oder immer wenn das so funktioniert, werden auch die Bilder so, dass ich sage, ja, jetzt gefallen sie mir wirklich gut.
Sehr fein. Gibt es bei dir irgendwas, wo du sagst, das ist etwas, was mir also vom Job her wirklich extrem gefällt? Oder du hast das eh schon ein wenig angedeutet, du respektierst immer die Produkte deiner Kunden, aber hast du da irgendwo ein spezielles Genre innerhalb der Produktfotografie, was dir sehr gefällt?
Naja, alles, was mit Getränken zu tun hat, mache ich schon sehr gerne. Aber das ist natürlich ein bisschen ja, den Produkten denn geschuldet, ne? Weil man hat ein Produkt, wenn es mit Getränken zu tun hat, ist es meistens ein Glas oder eine Tasse oder ein Gefäß oder so etwas. Und man hat die Flüssigkeit, das Wasser, den Wein oder was um was es auch immer geht, als im Prinzip als zweites Produkt. Das heißt, man hat zwei Dinge, die miteinander agieren, mit denen man spielen kann. Und ich kann die Tasse einfach nur so fotografieren, dann ist das, naja, relativ langweilig. Aber in dem Moment, wo die Flüssigkeit, ein Getränk dazu kommt, habe ich ein zweites Produkt. Und die beiden Dinge tun etwas miteinander. Und dann kann ich spielen und dann, ja, kann ich meiner Fantasie freien Lauf lassen.
Ist
Also, ja, insofern.
das so, dass du quasi erst beim Fotografieren von der Tasse draufkommst, das wäre jetzt ein cooles Ding, dass man da jetzt noch ein Getränk dazu gibt? Oder ist es bei dir vom Ablauf so, dass du das ja schon vorher sehr, sehr genau überlegst und vielleicht auch scribbelst und skizzierst und so weiter?
Genau so ist es, ja. Also, es gibt Ich glaube, nur 5% der Aufnahmen, die nicht gescribbelt werden, wo ich das Ding sehe, was ich fotografieren muss, sage, ja, okay. Also es kann nur eins sein und dann wird das hingestellt und fotografiert. Aber das ist ganz, ganz selten. Meistens gehe ich wirklich ja in Klausur mit dem Produkt und überlege mir sehr genau, wie das zu fotografieren ist, schaue mir das sehr genau an, drehe das, wende das, gucke, ob ich irgendeine Perspektive finde, die man vielleicht nur auf den dritten, vierten, fünften Blick findet. Und dann ergeben sich Ideen, da könnt ihr toll irgendwo da einen Tropfen runterlaufen, das ist ja vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher. Und so ergeben sich die Dinge und dann scribble ich das, ob das funktioniert, ob das auch im Bild funktionieren könnte. Und ja, dann sehe ich das im Scribble, das aber sehr grob sein kann, aber ich sehe dann schon so ein bisschen Bildaufteilung, worauf ich achten muss. Und dann ist es relativ schnell fotografiert, also aufgebaut und belichtet.
Okay, sehr fein. Bist du da eigentlich immer im Studio bei dir oder bist du da auch öfter irgendwo bei Kunden unterwegs? So kannst du quasi auf dein Arsenal an Produktunterstützungstools zugreifen, nenne ich es mal, oder bist du auch viel unterwegs?
Naja, also ich bin schon auch noch häufig unterwegs, also sozusagen 40% ist außerhalb des Studios, 60-70% ist schon im Studio. Ja, das muss halt immer sehr gut überlegt sein und man muss denn immer viel mitnehmen. Das ist einfach so. Also ich habe immer spezielle Stative, Hintergründe, Aufheller, Kleinigkeiten, ja, kleine Requisiten dabei. Sowas ist schon, ja, immer irgendwie dabei, wenn ich unterwegs bin. Und das sind immer 5, 6, 7 Koffer, die dann mit müssen. Ja. Da beneide ich immer die Kollegen, die Bildbearbeitung machen und mit dem Laptop anreisen. Ja,
ja, das glaube ich. Das glaube ich. Sehr cool. Gibt es irgendwie so einen speziellen Trick, den du sehr, sehr gerne anwendest? Ich meine, ich spiele da jetzt so auf deine Tasse am Kopf und zusammenkleben Trick an.
Ach so, ja, das ist aber jetzt, das ist halt Techniken der analogen Fotografie. Als man noch nichts freistellen konnte, mal schnell einen Schatten drunter malen konnte, was spiegeln konnte. Ja, da gibt es so Dinge. Also das zwei Dinge aufeinander stehen, das ist schon fast kein Trick mehr, weil wir das hier bei allem machen, was man aufeinander stellen kann. Das wird auch aufeinander gestellt. Also das können Stühle sein, Schuhe sein, Tassen, Gläser, Bälle, Lampen, jetzt gerade, wenn ich zwei haben kann und die aufeinander stelle, das ist von den Reflexen, die sich dadurch ergeben und von den Spiegelungen, die sich ergeben, immer für mich ein optimaler Fall. Ja, das mache ich gerne. Ansonsten, ja, Tricks, also für mich ist das immer alles so normal und ich höre immer von anderen Leuten, das ist ein toller Trick, wo ich dann immer sage, was meinen sie denn jetzt oder was meinst du denn jetzt? Ja. Und ja, das so und so zu fotografieren, ah super, das habe ich gar nicht als Trick gesehen. Das ist, von daher ist das jetzt gerade schwierig.
Ja, ich meine, vielleicht gehen wir es anders an das Thema. Sind die Dinge, die du schon komplett normal findest, eben so wie das Dinge aufeinander stellen, ist das irgendwo gewachsen oder hast du das irgendwo gelernt oder ist das Erfahrung?
Also es ist ganz viel Erfahrung. Da gibt es ja so diese eine schöne Story, die ich immer wieder gerne erzähle. Als ich meine Meisterprüfung gemacht hatte, hatte ich einen sogenannten Schaumeister, also der Herr, der für mich speziell abgestellt war, um zu gucken, ob der Schuh das dann alles so hinkriegt, wie er das für eine Meisterprüfung hinkriegen sollte. Und der sagte dann irgendwann mal zu mir, naja, Herr Schuh, also werden Sie mal 50 Jahre Jahre alt, dann könnte aus Ihnen ganz guter Still-Life-Fotograf werden. Ich sage jetzt nicht, was ich damals von ihm gedacht habe oder in dem Moment gedacht habe, weil ich war doch schon so gut. Aber heute weiß ich, wie recht er hatte, weil gerade die Produkt- und Still-Life-Fotografie lebt wirklich von vielen kleinen, ich will es gar nicht Tricks nennen, aber Kniffen. Dinge, wo man sagt, ja, das Licht muss so und so kommen, wann ist das da schon perfekt? Und das ist viele, viele Jahre Erfahrung. Das hat man sich irgendwie hart erarbeitet, indem man sich oft an Objekten, an Produkten die Zähne ausgebissen hat und dann irgendwann auf eine Lösung kam. Oder irgendwann auch mal einen guten Kollegen hatte, der sagte, du, ich mache das immer so und so. Und man dann gemerkt hat, wow, das ist ja total cool, das so zu machen. Und da ich hatte da wirklich viele. Also viele haben mir da auch auf die Sprünge geholfen. Und das ist mit auch ein Grund, warum ich heute Workshops und Kurse mache, weil ich das auch gerne weitergebe. Also weil ich der Meinung bin, wir Fotografen müssen solche Dinge weitergeben. Das ist total Unfug, auf seinen kleinen Tricks da zu beharren und die zu hüten wie ein großes Geheimnis. Denn nur durch Weitergeben von Wissen entwickelt man sich selbst und die anderen natürlich auch weiter. Würde die Menschheit nie etwas weitergegeben haben, würden wir heute noch trommeln und das Interview wäre gar nicht möglich. Oder wir würden es mit Rauchzeichen von Berg zu Berg machen. Ne?
Ja.
Also es gehört einfach dazu im Leben, dass man, wenn man was entdeckt, was toll ist, dass man das auch weitergibt und das mit anderen Leuten teilt.
Ja, und ich merke es auch bei mir immer, wenn man Wissen weitergibt, man lernt jedes Mal selbst, eben wie du auch gesagt hast, unglaublich dazu.
Natürlich, ja, eindeutig.
Ja. Wenn du jetzt du aus dieser analogen Zeit kommst, wie im Vergleich zu den Jungen, die jetzt nur digital lernen, wie siehst du das, dass dir das geholfen hat in deinen Bildaufbauten und so weiter?
Naja, wir sind logischerweise mit sehr viel mehr Überlegung an die Bilder rangegangen, weil jedes Mal auf den Auslöser drücken hat richtig Geld gekostet. Also mit Kleinbildkamera ging das noch, spätestens wenn man auf Großformat fotografiert hat, womöglich ein Polaroid noch gemacht hat. Das ist in der Stiller-Fotografie sehr oft dieses 8x10, also 20 x 25 Zentimeter großes Filmmaterial gewesen.
Cool.
Und wenn man so ein Dia 20 x 25 belichtet, vorher ein Polaroid macht, dann ist ein Polaroid einmal Filmbelichten mit Entwicklung, zum Schluss waren das genau 100 Euro.
Piu.
Also da hat man sich sehr genau überlegt, drücke ich jetzt drauf oder schaue ich doch nochmal durch und guck mal, ob vielleicht was geändert werden kann. Also man ist sehr viel konzentrierter bei der Sache gewesen. Das bin ich aber auch heute auch nicht mehr. Also ich bin zwar noch relativ konzentriert, aber man muss ja ganz ehrlich sagen, natürlich ist es total easy, mal drauf zu drücken, auf dem Laptop zu schauen, ah, so sieht's aus, das und das ändern wir noch und das nächste Bild zu machen. Das war früher einfach aus Kostengründen nicht möglich. Insofern haben wir anders gearbeitet, ohne jetzt sagen zu wollen, dass das unbedingt besser war. Es war manchmal etwas konzentrierter und mit mehr erforderlichem Wissen, was man heute nicht mehr so braucht.
Gibt es irgendwas aus der analogen Zeit, das du vermisst oder das auch oder fotografierst du noch Dinge analog, weil es einfach besser sind als digital vielleicht?
Nein, mache ich nicht mehr. Ich glaube auch, dass das nicht unbedingt besser ist. Ich glaube, dass es anders ist, aber nicht besser. Und das Einzige, was ich vermisse, ist manchmal die große 8x10-Kamera, ja, weil der also der Sucher, also die Mattscheibe, auf der man eingestellt hat, ja schon fast so groß war wie mein Laptop, was jetzt hier vor mir steht. Und das war ein, ja, mit Tuch überm Kopf und Lupe hat man die Bilder abgescannt. Das war ein sehr ruhiges, sehr meditatives Arbeiten. Das geht heute ein bisschen verloren. Das muss man sich, glaube ich, sehr bewusst erhalten und sehr bewusst auch sagen, so Ruhe jetzt im Studio, Tässchen Kaffee neben den Laptop und ich will auch keine Musik hören und ich will ganz konzentriert auf meinem Laptop schauen mit der Lupe. Ist alles gut? Wo muss arrangiert werden? Was fehlt dem Bild noch? Also das kann man sich durchaus erhalten über die neue Arbeit, war aber früher einfach natürlicher, gegebener an einer großen Fachkamera.
Hat es irgendwelche technischen Vorteile gegeben vom großen Film im Unterschied zu dem, was du jetzt verwendest im Digitalen?
Nö. Also für mich nicht. Nein, das ist heute alles angenehmer. Also ich schaue da drauf. Ich kann meine Auflösung direkt kontrollieren. Ich kann halt alles direkt beurteilen, was früher mindestens 40 Minuten gedauert hat, bis ein Film entwickelt war. Und selbst ein 8x10-Inch ist heute nicht besser eingescannt wie eine hochauflösende Aufnahme.
Und von der Film- oder halt Sensorgröße, hast du da irgendwo Verluste gegenüber 8x10?
Naja, es ist manchmal eine andere Darstellung, ne? Also ganz klar, ich habe viele Still-Lifes gemacht mit 300 mm oder 360 mm Brennweite. Das ist halt schon ein bisschen ein anderes Arbeiten und eine andere Perspektive, wie das, was man denn heute nimmt. Ne? Wenn man das umrechnet, ja, sind wir heute bei, was weiß ich, 150 mm, 180 oder so, das kommt schon noch hin, aber das Arbeiten war nicht nur technisch anders, es hat eben auch ein anderes Gefühl gegeben beim Arbeiten. Aber
würdest du jemanden wie mich oder jungen Leuten, die nur noch digital kennen, empfehlen, einmal analog zu arbeiten, um jetzt dieses Gefühl irgendwie zu bekommen oder nachvollziehen zu können oder so?
Jawohl, also einmal braune, vom Entwickler gefärbte Fingernägel. Ja, das wünsche ich den Jungen alle. Nein, Quatsch. Es ist ein, auch das ist eine Gefühlssache. Natürlich ist es faszinierend, wenn man seinen ersten Film entwickelt, sein erstes Bild, seinen ersten Abzug belichtet, nachbelichtet, abhält, also Dodge and Burn per Hand macht, das in irgendeiner Brühe wirft, die Entwickler heißt, und dann sieht man so ganz langsam, wie das Bild entsteht. Das ist natürlich faszinierend. Und wenn man dann weitergeht und die Manipulationsmöglichkeiten sieht, die denn letztendlich alle möglich sind, im Analogen, die wir ja auch im Digitalen machen, dann ist ein anderer Bezug. Insofern mal so eine Woche Dunkelkammer, wenn das möglich ist, kann ich jedem nur raten, das mal zu machen. Allein die Erfahrung ist super toll. Ja, gar keine Frage.
Cool. Ja, ich habe es ja bis jetzt noch nie geschafft, muss ich ehrlich zugeben. Aber es steht schon ganz weit oben auf meiner Liste.
Ja, also wer die Möglichkeit hat, noch nicht mal das Film entwickeln, das passiert ja, indem man den Film irgendwie technisch in so eine Dose reinbekommt, Entwickler draufkippt, eine Viertelstunde hin und her rollt und das dann wässert, fixiert und trocknet und dann kann man das ja einscannen, dann hat man halt auch Film fotografiert, aber rein den Abzug machen, ein Schwarz-Weiß brennt selbst in der Dunkelkammer zu belichten und zu entwickeln, das ist schon eine richtig coole Sache, ja.
Ja. Wie ist denn dein Workflow heute, wenn du jetzt quasi das ganze Licht aufgestellt hast, die Kamera hingibst, abdrückst, wie geht's dann weiter?
Also alle meine Aufnahmen werden angebunden fotografiert, also im Desert Shooting, sodass ich direkt in den Monitor fotografiere. Und ja, kann man ja ruhig sagen, das mit Aperture, das ist für das Programm, Entschuldigung,
mit Capture One.
Capture One.
Ja. Du kommst von Aperture, oder?
Das ich komme mit Aperture. Ja, genau. Und mittlerweile Capture One. Ja, und da werden die Bilder wirklich kontrolliert. Genauso wie ich gerade sagte, wie das früher auf der großen Mattscheibe war. Also Lupe, schauen, Bildkomposition überprüfen, Kontraste, Bildkontraste, scharf, unscharf, was es alles gibt, kontrollieren, wirklich das Bild gestalten. Das geht wirklich ganz gut über das Programm. Dann wird es entweder dort oder dann später im RAW-Converter von Adobe Photoshop entwickelt.
Wo unterscheidest du oder wann nimmst du Capture One, wann nimmst du Adobe Camera Raw?
Also der normale Workflow ist Adobe Capital Raw. Und jetzt, auch wenn ich das jetzt so sage, wie ich das empfinde, also es ist ganz subjektiv. Ich persönlich habe so ein paar Dinge, wenn wir Schmuck fotografieren oder sehr feine Metallteile fotografieren, dann habe ich so den Eindruck, ohne dass belegen zu können. Und ich will es auch gar nicht belegen. Mein Eindruck reicht mir da, dass es in Capture One eine etwas feinere Entwicklung noch ist wie in Adobe Camera Raw. Und dann machen wir das da und geben dann die Bilder aber trotzdem nochmal in Photoshop, um da mit eventuell ein, zwei Ebenen noch ein bisschen nachbelichten, abhalten. Also die Dunkelkammerarbeit, könnte man sagen, denn dort noch zu machen.
Ja.
Aber das ist ein Gefühl. Ich weiß, dass ich das mit einigen teile, aber ich kann jetzt nicht sagen, dort und dort sind die Parameter, die das besser machen oder schlechter machen.
Ja.
Das kann ich nicht sagen. Ich bin überhaupt kein technischer Mensch. Ich habe null Ahnung von dem, was in der Technik da passiert. Ich habe auch keine Ahnung von Kameratechnik und Objektivtechnik. Ich gucke mir eine Brennweite an und gucke, dass schön scharf ist und dass das Bild so wiedergegeben wird, wie ich es mir vorstelle.
Sehr schön. Gefällt mir. Wow. Wie viel Bildbearbeitung machst du? Ich meine, du hast jetzt eh schon so ein wenig angedeutet, so ein bisschen Dodge and Burn ist so das, was du machst. Machst du noch mehr? Oder ist das Bild in Wahrheit schon fertig, wenn es aus der Kamera kommt?
Das sollte sein. Und es ist tatsächlich so, ich habe ja den Spruch, wer länger wie 7 Minuten photoshoppt, kann noch nicht fotografieren. So ein bisschen ketzerisch gemeint. Nein, natürlich gibt es ganz viele Bilder, die deutlich länger bearbeitet werden, auch bei uns. Aber das ist so mein Ziel, dass man ein Bild nochmal guckt und sagt, wir müssen es nochmal verändern. Denn wir haben ja vorher im Analogen, da komme ich vielleicht nochmal drauf zurück, auch bei der Aufnahme überlegt, welchen Film nehme ich denn? Also wir hatten im Kühlschrank immer Kodachrom. Das war so ein richtig schöner, knalliger, kräftiger, harter, bunter Film. Wir hatten ein Fuji Velvia, einen sehr samtigen, so sagt der Name ja schon, Film, der sehr samtig, sehr zarte Töne hatten. Wir hatten den Haus- und Hoffilm, den Ektachrom 100, den man ein bisschen pushen konnte, also die Erstentwicklung verlängern, dann wurde der ein bisschen klarer. Also das haben wir vor der Aufnahme überlegt. Welchen Film legen wir ein? Ich habe heute nicht mehr einen Chip, den ich einlegen kann. Das heißt, es wird alles auf dem gleichen Chip entwickelt, fotografiert.
Ja.
Und später dann entwickelt, so wie ich sage, das darf ein bisschen sanfter kommen. Also wenn wir Wildlederschuhe fotografieren, die will ich selten so knallig haben, weil die Lederoberfläche denn so verloren geht. Also das muss ein bisschen samtiger sein. Also früher Fuji Velvia-Film. Das machen wir in der Bildbearbeitung.
Machst du
das
da, mache ich. Wenn ich da mal einhaken darf, machst du das jetzt quasi rein in RAW und in Photoshop oder hast du irgendwelche Plugins, die jetzt den alten Filmlook auch nachspielen?
Nein, ich hasse Plugins. Das bedeutet nämlich, dass man sehr schnell verleitet wird, immer wieder auf irgendein Knöpfchen zu drücken und sehr leichtfertig zu sagen, wow, das sieht doch toll aus und das lassen wir jetzt so. Es gibt aus diesem Grund keine Plugins, keine Presets oder so etwas bei mir, sondern ich habe ein Gefühl dafür, dass es ein bisschen ein Hauch von weicher entwickelt sein dürfte. Und da tue ich das in der Entwicklung oder später noch über die Kurven in Photoshop.
Sehr cool. Gefällt mir.
Also,
sehr cool. Ja. Und so, also von der Bildbearbeitung, fotografierst du nochmal neu, wenn du draufkommst, das war jetzt nicht so, wie es ist, oder machst du dann vielleicht schon noch irgendwelche Anpassungen, dass du in Photoshop wo was hinschiebst oder gehst du da wieder an den Start zurück?
Also wenn es geht, gehe ich wieder an den Start zurück. Manchmal sind es Halterungen. Also es kann unendlich aufwendig sein, wenn, ich sage jetzt mal, 2 Gläser im Bild sind und das eine soll an dem anderen liegen und das fällt dauernd um. Dann würde ich da wahrscheinlich auch irgendwie ein kleines Schaschlikstäbchen von hinten dagegen stellen. Und das hätten wir im Analogen ganz, ganz, ganz mühselig mit Hintergrund wieder abgedeckt und einen Riesenaufbau gemacht. Das macht man jetzt heute nicht mehr. Da sagt man, okay, Schaschlikstäbchen, das sind 2 Klicks. Eventuell wird ein kleiner Pfad angelegt und dann ist das Ding weg und dann sieht man das nicht mehr. Also man muss schon effektiv arbeiten und natürlich nutzen wir diese Möglichkeiten, die Photoshop oder die Bildbearbeitung generell bietet. Es wäre dumm, die nicht zu nutzen. Das ist ein Tool, was wir zur Verfügung haben. Das ist einfach nur grandios und natürlich nutzen wir das.
Ja. Okay, also wo es einfach Sinn macht, ja.
Richtig,
genau. Wie weit gehst du so in die Richtung vom Uli Steiger? Ist das so ein Ding für dich? Also 3D-Composing irgendwo einbauen oder nicht?
Nein, ich, das ist schön, dass du jetzt den Namen nennst. Also erstmal ist das einer der Leute, die, also der hört das ja bestimmt nicht, was ich jetzt hier sage.
Nein, nicht. Ich piep's extra für ihn raus.
Genau. Wenn ich Vorbilder hätte, Steiger hör jetzt weg, dann würde der Name dabei fallen. Nicht weil schön, nicht weil ich seine Bilder so toll finde. Doch.
Oho.
das ist so ein Typ, der hat einfach eine Persönlichkeit in seinen Bildern entwickelt, die sieht man, und das ist für mich das, was ihn vorbildtauglich macht, dass er wirklich sein Ding macht. Mhm. Die Bilder gefallen mir, nicht alle, viele ja, nicht alle, aber das finde ich auch vollkommen in Ordnung so. Mhm. Es wäre fürchterlich, wenn ich das alles nur blind toll fände.
Ja.
Ich verwende das nicht, weil die 3D-Sache auch wieder eine sehr eigene, sehr komplexe Möglichkeit ist. So hin und wieder würde ich gerne, ich gebe sogar zu, bei dem Herrn habe ich mal einen Workshop besucht, sogar ein Einzelcoaching mal gemacht, weil ich wissen wollte, was alles geht, wie es geht, und ich finde es total faszinierend, und ich werde einen Teufel tun und mir dieses Programm kaufen, denn wenn ich es mir kaufe, dann ist sicher, werde ich die nächsten 4 Wochen nachts nicht mehr schlafen, sondern dieses Programm reinfressen, weil ich es total faszinierend finde.
Mhm.
Also es ist mit großem Vorsatz, beginne ich das nicht. Nicht, weil es mir nicht gefällt, sondern weil ich weiß, ich käme nicht mehr zu drehen.
Ja. Aber es ist für dich, ich sage mal, wenn es ein Projekt erleichtern würde, dann würdest du zu einem Spezialisten gehen und da mit dem zusammenarbeiten. Also das Wissen darum, was möglich ist, ist für dich ganz, ganz wichtig. Also generell wahrscheinlich.
Absolut. Ich muss meinem Kunden sagen können, sorry, ich finde die Idee total klasse, aber das zu fotografieren ist ein Riesending, und sie haben, was weiß ich, die Tasse danach nur von einer Ansicht, und das, was sie wollen, wir fotografieren uns tot. Mhm. Ich kenne da einen in Berlin, der ist auch relativ sympathisch, und ich gebe Ihnen die Adresse, oder noch besser, geben Sie mir die Tasse und ich mache das für Sie, und dann rufe ich diesen relativ sympathischen Menschen an und sage, da müsste was gemacht werden, kannst du mir helfen?
Ja.
Ja, ja, so würde ich es tun.
Mhm. Der sympathische Mensch, der kommt dann eher mal hier auch vor das Mikrofon.
Genug von den Berliner Kollegen geredet.
Genau. Wieder zu dir zurück. weil wir jetzt gerade so sind, so in dem Bereich Änderungen in der Fotografie, also von analog zu digital, jetzt immer mehr der Einfluss von CGI, also Computergrafik. Was sind so in jetzt konkret in deinem Bereich so die Trends, die du erlebt hast, von wo es gekommen ist und wo es hingeht?
Generell jetzt in der Fotografie?
Ja, oder so eben im Produktbereich. Gibt es irgendwas, wo man sagen kann, so war es früher, so war es vor 10 Jahren, so ist es jetzt, so schaut die Zukunft aus?
Mhm. Ja, also früher war wirklich viel, viel mehr Präparation möglich. Teilweise ist das heute auch noch. Die digitale Fotografie hat da schon einiges verändert, wobei man auch da unterscheiden muss. Also es gab die Zeit, das ist jetzt gut 10 Jahre her, als alle erkannt haben, dass man ja mit Bildbearbeitung alles verändern kann.
Mhm.
Und dann haben wir plötzlich, ich sage das einfach mal, alte Bierflaschen bekommen, also verkratzte, auf denen die Etiketten schon aufgezogen waren und die dementsprechend auch schon die ersten Macken hatten. Und es hieß, Herr Schui, alles kein Problem, machen Sie das Foto schnell so, brauchen Sie gar nicht groß zu achten, auch wenn der Reflex nicht stimmt, alles nicht schlimm, machen wir alles in der Bildbearbeitung.
Oh.
Diese Phase hatten wir wirklich 2 Jahre, das war so zwischen 2004, 2005 bis 2010, war das eigentlich schon relativ häufig. Das war auch die Zeit, in der ich sehr intensiv Bildbearbeitung, Compositings und solche Dinge gemacht habe, sehr intensiv. Und dann kam, also gibt es ein Beispiel, dass wir dann plötzlich irgendwann von einem Kunden zu einem Gespräch eingeladen wurden. Und zwar ging es da um die Kostenentwicklung. Mhm. Und dann hieß es, Herr Schul, wir machen alles wie bisher. Und trotzdem sind die Kosten um mindestens 30% gestiegen. Wie kann das sein? Und dann hatte ich mich etwas vorbereitet, weil ich sowas geahnt habe und gesagt, ganz einfach, wir fotografieren schlechte Flaschen mit schlechten Etiketten. Und mittlerweile ist es so, dass wir an Retuschearbeit so viel haben, dass das einfach viel teurer ist, als wenn wir eine gute Flasche bekämen, das Etikett selbst aufkleben würden und das entsprechend fotografieren würden. Das ist denn vielleicht eine, zwei, drei Stunden mehr Vorbereitung. Mhm. Aber die Bildbearbeitung danach, ein Etikett auf einer Flasche gerade zu rücken, alle Macken wegzumachen, die Schrift wieder zu machen, ne? Die Kratzer auf der Flasche zu entfernen, das ist eben nicht mit 2 Stunden getan. Und die Bildbearbeitung ist nur eine andere Arbeit. Aber wenn wir 6 Stunden Bildbearbeitung brauchen, dann kostet das 6 Stunden Arbeitszeit.
Ja.
Und das wäre mit 2 Stunden Präparation zu handeln.
Ja. Und man hätte quasi die schöne Flasche aus verschiedenen Ansichten vielleicht noch und muss nicht jede Ansicht dann retuschieren.
Richtig. So, und das ist Gott sei Dank in den letzten Jahren wieder zurückgegangen. Mhm. Also es gibt den Bereich, wo wir wirklich wieder tolle Objekte kriegen und die auch fotografieren dürfen. Und da, wo das zu aufwendig wird, ja, da ist CGI durchaus ein Thema. Und da ist es auch immer wieder, dass ich den Kunden empfehle, also wenn wir jetzt von diesem, ich sag jetzt mal, Bohrer 14 Aufnahmen machen, damit man da wirklich jedes Detail von jeder Seite aus sieht, dann macht es eventuell Sinn, den per Computer zu animieren und so darzustellen, dass man einfach mit einem Klick jede Position hat, zu denen bei diesen Dingen ja oft die Daten auch schon einigermaßen vorhanden sind, die man sogar fast übernehmen kann. Und ja, wo wird das hingehen? Das wird sicherlich bei einigen Produkten immer mehr dahin gehen. Mhm. Zumindest bei diesen technischen Darstellungen, bei den reinen Stilllifes, wo es sehr viel um Transport von Emotionen und ja, für Anzeigen und sowas geht, wo wirklich nur ein Bild vom Objekt verlangt wird, da glaube ich, wird die reine Fotografie und die gute, subjektive, persönliche Fotografie von entsprechenden Fotografen sehr geschätzt werden und auch dementsprechend bezahlt. Also das ist durchaus auch eine Chance für Fotografen.
Mhm. Mhm. Ja, gerade bei deinen Still-Lives, wie du sagst, man merkt es einfach vom Bauchgefühl, dass das durchdacht ist und wirklich unglaublich schöne Aufnahmen sind und nicht einfach so ein, ja, nehmen wir irgendein 3D-Ding, machen ein wenig Farbe rundherum und schaut schon cool aus, sondern das sind wirklich unglaublich schöne Aufnahmen. Und da kann sich eben der Fotograf sicher wieder hervorheben. Also die Persönlichkeit des Fotografens. Das stimmt auf jeden Fall.
Das ist auch, glaube ich, das, wo man hin muss. Also wir selbst machen hier im Studio eigentlich überhaupt keine Sachaufnahmen mehr. Wenn so seit 2, 3 Jahren ist das komplett weg, weil die werden entweder direkt über Photoshop gemacht oder direkt vom Hersteller über CGI generiert, die Bilder. Ja, und das ist auch gut so, weil das können die besser und selbst eine einfache Sachaufnahme zu fotografieren, das weiß man, da gibt es genügend Fotografen, die sich darauf spezialisiert haben, da kriegt man die Aufnahme mit Freisteller für 7, 8 Euro.
Ja.
Da kann ich nicht mit und da will ich auch nicht mit. Ja. Dann ist das auch gut so, das sollen die machen, das ist wunderbar. Und ich möchte die Kunden haben, die sagen, wir wollen von ihnen keinen Freisteller, wir wollen tolles Still-Life und wir bezahlen ihm da im Zweifelsfall auch einen Tagessatz für. Perfekt, genau diese Kunden möchte ich haben und die sind hier gut aufgehoben.
Ja, das glaube ich auch. Also wenn man sich deine Arbeiten anschaut, kann man das eigentlich nur so unterstreichen. Also mit ein wenig Neid sogar, ganz ehrlich. Du hast jetzt eh schon ein wenig gesagt, dass das Thema Weiterbildung bei CGI, Weiterbildung im Generellen, wie bildest du dich weiter? Ist das jetzt alles Learning by Doing und Ausprobieren und schauen, wie jetzt ein Projekt umgesetzt werden kann? Oder machst du auch noch so die klassischen Schulungen oder liest du Bücher?
Also ich lese tatsächlich manchmal Bücher, ja. Und ich habe jetzt ein bisschen einen Vorteil, dass ich also entweder wirklich zu guten Kollegen gehe und direkt fragen kann und immer alles gesagt bekomme. Also wie gesagt, ich habe CGI mir wirklich einen Tag getan und meine erste Tasse selber über Cinema 4D gebaut, soweit man das Tasse zu sagen konnte. Also man konnte ahnen, dass es meine werden soll. Das ist toll. Und es gibt ja viele Fotografen, deren Arbeiten ich mir anschaue, Lichtführungen ich mir anschaue. Also da gibt es schon viele neue Leute, wie zum Beispiel so ein Steiger oder sehr bekannte Fotografen, die erstaunlicherweise selten selten, ja doch, die auch, ja nicht unbedingt selten, aber auch genauso aus einem ganz anderen Genre kommen. Also ich schaue mir viele People-Fotografen an oder deren Arbeiten, weil mich das manchmal mehr inspiriert für meine Still-Lives, als wenn ich Kollegen anschaue, die Ähnliches machen wie ich auch.
Ist jetzt nur in der Fotografie quasi die Inspirationsquelle oder bist du auch irgendwie jemand, der in die Oper geht und dort dann Inspiration kriegt?
Ich glaube, ich bin bekannt unter meinen Freunden und Bekannten dafür, dass ich ein fast unerträglich neugieriger Mensch bin. Ja.
Okay,
Also
cool.
ich schaue alles, ich will alles wissen. Es gibt nichts, was mich nicht interessiert. Ich mache ganz viele Dinge, die ja mich irgendetwas erfahren lassen, um daraus auch Inspiration zu bekommen. Ja.
Also so querfeldein alles und
Ja,
es
lesen.
befruchtet sich einfach so wahrscheinlich gegenseitig dann.
Ja, also Events und sehr viel mit Leuten reden, das ist immer ganz toll. Viel über Erfahrungen machen. Ja, also.
Wie kommst du da zu den Leuten? Ist das irgendwie so ein Fotografie-Elitenclub oder keine Ahnung, Kollegen von früher?
Nö, also es gibt sicherlich, aber das, wovon ich jetzt gerade gesprochen habe, waren gar nicht die Fotografen, sondern das sind
Ja, genau.
wirklich Leute aus ganz anderen Bereichen. Das können Künstler sein, Lebenskünstler, sehr oft. Also Leute, die mit einer bestimmten Einstellung arbeiten. Ja, also
Also querbeet,
querbeet.
ja.
Querbeet, genau. Und bei den Fotografen ist es sicherlich so, ja, das sind oft Fotografen von früher, aber es gibt auch viele, also ich habe jetzt aus Zeitgründen diese Fotografentreffen, diese MAF-Convention, die ich ja mal ein paar Jahre organisiert habe, jetzt ein bisschen hinten anschieben lassen, aber da ging es auch immer darum, junge Fotografen zu zeigen, die ich irgendwie mal entdeckt habe und deren Arbeit ich unglaublich schätze. Also und man kann eigentlich mit allen guten Fotografen reden und auch alle anrufen und sagen, ich habe da ein Problem. Und gut, jetzt kennen mich viele, da habe ich ein bisschen einen Vorteil, die sagen, Mensch, das ist doch kein Thema und dann reden wir halt mal drüber. Und also das ist schon ein Vorteil, ja.
Cool. Weil du gerade so sagst, so reden wir drüber, dich kennen die Leute, du machst ja relativ viele Trainings auch. Was machst du da für Trainings? Oder wo gibst du die?
Also da, wo ich befragt werde, in Köln weniger mittlerweile, da ist mir einfach die Zeit ein bisschen ausgegangen, weil ich hauptsächlich wirklich noch als Fotograf arbeiten möchte und das soll auch noch relativ lange mein Haupterwerb sein, nebenbei Kurse geben. Also dann werde ich angefragt in verschiedenen Studios, ob ich mal einen Kurs geben würde. Und dann gibt es halt bei ja, Video2Brain oder bei Foto.TV Trainings, die ich da schon mal mache zu bestimmten Themen, wo ich glaube, dass man noch etwas sagen kann, was noch nicht überall gesagt wurde. Und wo ich aus meinem Erfahrungsschatz greifen kann und sagen kann, ich habe da eine Idee und schaut mal an, vielleicht hilft dem einen oder anderen das in der einen oder anderen Situation weiter.
Wie hast du oder hast du Vorbilder? Hast du Leute, wo du raufschaust, neben dem Berliner da, wo du sagst, von dem kann man noch was lernen? Oder der hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist?
Ja, also das sind wirklich sehr oft Fotografen, die gar nicht mehr in meinem Genre arbeiten, die ich als Mensch kenne ich die gar nicht. Also ich kann jetzt mal nennen, das ist Hans Hansen, das werden vielleicht nicht so viele kennen. Das ist wirklich ein Stilllifer, der in den 80er, 90ern ganz, ganz groß war. Also einer der Stilllifer war, auch heute noch ist, aber nicht mehr ganz so rumgereicht wird, glaube ich. Vielleicht nicht mehr ganz so öffentlich ist. Der sehr klare Fotografie auch gemacht hat, die ich immer faszinierend fand, die ich nie nachmachen wollte, aber das ist halt auch so ein klarer Typ. Der hat es einfach in der Birne, seine Dinger so zu fotografieren, wie er sie fotografiert. Das ist nicht irgendein Nachlaufen eines Looks, einem Zeitgeist oder so etwas. Der macht sein Ding und gut ist. Und ja, dann sind wir da nochmal nah dran bei dem Uli Steiger. Da ist es ganz ähnlich, glaube ich. Und der dritte ist, glaube ich, jetzt sehr bekannt und sehr umstritten auch oft, wobei ich das überhaupt nicht verstehe, das ist Karl Lagerfeld. Also wenn man sich dessen Arbeiten anschaut, alles, was er tut, ist durch seine Persönlichkeit geprägt. Und ja, deswegen ist er auch ein Vorbild für mich. Nicht, weil ich auch so sein möchte, aber alleine so die Dinge auf den Punkt zu kriegen, die aus einem heraus entstehen, da habe ich ganz, ganz große Hochachtung vor und da arbeite ich nach wie vor auch an mir, noch ein paar andere Aufnahmen zu machen, wo ich sage, ja, die sind noch mehr schui wie das, was sie vielleicht bisher sind.
Sehr cool.
Ja, da gibt es ein paar, aber die drei sind schon so, also auch aus drei Generationen sind schon Leute, die ich sehr toll finde. Ja. Es gibt noch eine, die fällt mir jetzt gerade ein, auch wenn ich die Sendung nicht gucke. Vielleicht schaut der eine oder andere, gibt es momentan bei Arte, ist das Art? Nein, das ist Kai Art, heißt dieser Sender. Da gibt es eine Fotografen-Sendung gerade, wo eine Fotografen-Challenge. Und da ist eine junge Fotografin dabei, die heißt Laura Zalenga. Die hatte ich vor Jahren mal eingeladen, da ist sie mir nämlich aufgefallen durch unglaublich tolle Bilder. Die war mal bei einer MAF-Convention. Jetzt habe ich gehört, dass sie da in dieser Sendung auftaucht und zumindest die erste Runde überstanden hat. Ich verfolge die Sendung nicht, aber das hat mich sehr gefreut. Und das ist auch so eine Frau, die sehr jung noch, aber die einen ganz klaren Stil hat, die sehr viel Persönlichkeit hat, die sie in ihre Bilder bringt. Also sowas, da kann ich auch jedem nur auch drauf, ja, so das als Rat mitgeben, darauf mal zu achten, so die wirklichen Persönlichkeiten in der Fotografie. Das sind schon, da haben wir schon einige und das sind schon tolle Leute.
Okay, cool. Cool, cool. Sechs tolle Leute. Wo können die Leute mehr von dir erfahren? Wo gibt's Infos zu dir?
www.fotografieschui.de und ja, da steht eigentlich, kann man finden, wo ich Kurse gebe. Da kann man sich an mich wenden, wenn man etwas von mir wissen will, einfach mal eine Mail schicken. Die werden fast immer, wenn sie freundlich geschrieben sind, beantwortet. Und ja, ein neues Projekt ist ein neues Buch, welches Tim Buller heißen wird. Und da einfach mal unter Tim Buller, das schreibt man so, wie man spricht, nachschauen. www.timbuller.de oder einfach auch bei Schui kommt man da auch über entsprechende Links weiter.
Okay. Bist du auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen auch unterwegs?
Ja, ich bin bei Facebook und bei LinkedIn und bei Xing und der Rest fällt mir nicht ein.
Cool. Cool.
Gut. Ja, ein bisschen Kontakte pflegen, so im Social-Media-Bereich, finde ich ganz schön. Und da gibt es auch eine Seite, die Schui-Fotografie-Seite bei Facebook. Da wird nicht sehr viel gepostet. Auch auf meinem Blog ist nicht sehr viel, aber da sind die Dinge, die ich für relevant halte, fotografisch relevant halte, die poste ich da und da kann man auch immer mal drauf gucken. Ja.
Ja, sehr schön. Gut, Eberhard, dann sage ich in dem Fall danke für deine Zeit und danke für das unglaublich interessante Gespräch.
Gerne. Das und war's schon. Es hat gar nicht wehgetan.
Es hat gar nicht wehgetan, hoffentlich.
Spaß gemacht.
Ja. Hoffentlich, hoffentlich. Und ich sage einfach danke für die Zuhörer, dass ihr zugehört habt und ich denke, ihr habt wirklich wieder einiges erfahren. Also ich bin jedes Mal wieder vom Hocker, wenn ich mit solchen Größen wie dir jetzt reden kann. Und dann sage ich eben, wie gesagt, danke, das war's wiederum von der Bildbesprechung und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann, tschüss.